Also, was haben denn Regensburg, München und Nürnberg gemeinsam? Erste Intention wäre wahrscheinlich, die liegen alle in Bayern. Da würden sich zumindest aber eigentlich die Nürnberger beschweren. Und da ich gebürtige Nürnbergerin bin, sage ich, naja, netter Versuch. Aber es geht natürlich um den Erweiterungsstudiengang Medienpädagogik für alle Lehramtsstudierenden. Und das sind eben wirklich die drei Standorte in Deutschland, die es nach dem Konzept anbieten, das ich Ihnen heute vorstellen möchte. Ich möchte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Hanna Bolz. Ich habe den Erweiterungsstudiengang Medienpädagogik in Nürnberg selber studiert, bin danach ins Referendariat gegangen am Gymnasium und bin jetzt zurückgekehrt und seit einem Jahr die Koordinatorin des Studiengangs. War eine ganz glückliche Fügung, dass mein Kollege Michael Stiller, der heute leider nicht hier sein kann, in dem Moment zurück an die Schule gegangen ist. Und das ist auch schon der erste Widerstand in der Lehrerbildung, den wir heute leider nicht überwinden konnten. Der Herr Stiller ist an eine neue Schule gekommen und der Direktor war not amused, dass er gleich den zweiten Schultag, Sie wissen, in Bayern hat die Schule jetzt erst angefangen, fehlen sollte und seine siebte Klasse allein lassen sollte. Das heißt also, ich bin hier als Koordinatorin alleine, freue mich aber umso mehr, dass wir die Frau Angelika Dasso mitnehmen konnten. Frau Dasso ist studentische Hilfskraft bei uns am Lehrstuhl, hat mich damals beerbt, als ich dann ins Referendariat gegangen bin, studiert jetzt selber im dritten Semester Medienpädagogik und hat auch schon ein paar Seminare gemacht. Und das Schöne ist, Sie können, also wenn Sie Fragen stellen, später sowohl meine Sicht erfahren, die der Dozierenden, als auch die Sicht von der Frau Dasso, die der Studierenden, die sich vielleicht doch unterscheidet im ein oder anderen Detail und können uns dann eben noch löchern. Zum Herrn Stiller wollte ich einfach noch ganz kurz sagen, er hat 7 Jahre lang diesen Studiengang betreut, deswegen ist es eben auch so schade, dass er nicht mit dabei sein kann. Er hätte Ihnen bestimmt noch mehr Details sagen können, aber ich gebe natürlich mein Bestes heute. Erst einmal geht es darum, warum gibt es diesen Studiengang eigentlich? Und die Notwendigkeit ergibt sich eigentlich aus der Diskrepanz zwischen Sollzustand und Istzustand. Und in Sollzustand würde ich sagen, lesen Sie sich kurz mal selber durch die Erklärung der Kultusministerkonferenz 2012 zur Medienbildung in der Schule. Ich sehe am Nicken und Schmunzeln, dass Sie mit dem Text durch sind. Also, das Ganze rechtfertigt erst einmal, warum überhaupt Medienpädagogen an der Schule sein sollen. Es wird hier eben gesagt, also es reicht nicht aus, dass es in der Familie stattfindet, die Medienkompetenzerziehung oder eben durch Eigensozialisation, sondern die Schule ist eben der einzige Ort, wo wirklich alle Kinder zusammenkommen. Also egal welcher Schicht, egal welches Milieu, männlich, weiblich, Migrationshintergrund oder nicht, was weiß ich was, Sie können die Kategorien auffalten. Im Gegensatz eben zum Beispiel zur Kita oder zum Kindergarten haben wir wirklich alle Kinder dort. Deswegen sollte eben eine systematische Medienerziehung in der Schule stattfinden. Und das ist auch der Grund, warum wir Medienpädagogen speziell für die Schule ausbilden. Um eben auch gut ausbilden zu können, braucht man diese Personen, die wirklich Experten sind, die dann in der Schule auch als Multiplikator fungieren können. Und ja, das ist eben der Sollzustand. Und Bayern schreibt sich ja immer auf die Fahne, das Bundesland der Laptops und Lederhosen zu sein. Hat da auch ganz, ganz tolle Clips gedreht, um zu zeigen, wie schön das digitale Bayern aussehen kann. Ich möchte Ihnen mal 1,5 Minuten daraus zeigen.
Zur Lebenswelt von jungen Menschen. Junge Menschen bewegen sich dort, sie sind online in sozialen Netzwerken und deshalb müssen wir von Seiten der Bildungspolitik auch Antworten auf diese neuen Lebenswelten geben. Wir werden deshalb auch ein Programm Digitale Bildung haben, das Eingang an Schulen finden soll, damit digitale Lernformen, Online-Plattformen, Mediatheken auch selbstverständlich im Unterrichtsalltag eingesetzt werden. Wir erreichen junge Menschen ihre Lebenswelt damit. Wir haben 120 medienpädagogische Lehrkräfte geschult, die als Multiplikatoren zur Verfügung stehen für Eltern, Elternarbeit und Elternabenden. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, neue Unterrichtsformen mit digitalen Medien besser zu etablieren. Und natürlich stehen diese Lehrkräfte auch für Fragen der technischen Infrastruktur zur Verfügung.
Also Laptop und Lederhosen war schon mit Absicht gewählt. Sie haben gesehen, der Herr Staatsminister steht in der Staatskanzlei gleich noch schön in Tracht, um gleich diesen Gegensatz zu verdeutlichen. Sie haben gehört, wie viele Medienpädagogen in Bayern, man muss zugeben, es ist von 2013, herumgegeistert sind. Wissen Sie die Zahl noch? Ich habe es gerade gehört. 120. Genau, 120 Medienpädagogen waren es 2013. Was glauben Sie denn, wie viele Lehrkräfte 2013 an bayerischen Schulen unterrichtet haben? Grob geschätzt. Andere Schätzungen? Es sind ein bisschen zu hoch gegriffen, also es sind 116.055 gewesen. Und wenn man das mal in Relation setzt, bedeutet also, ein Promille davon ist Medienpädagoge, womit man einfach sagen muss, die Multiplikatorfunktion fällt schwer in diesem Moment, würde ich behaupten. Was glauben Sie, wie viele Schüler 2013 in Bayern an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen angemeldet waren? Einfach schätzen. 2 Millionen. Kommt fast hin, also es sind 1,7 Millionen. Ich habe es mal aufgedröselt, es wäre ein Medienpädagoge pro 14.179 Schüler. Wie gesagt, fairerweise, die Zahlen sind 2 Jahre alt, aber wenn man mal den letzten Bobble anschaut, ich glaube, dass er nach der Relation zumindest noch zu groß geraten ist. Vielleicht hat er jetzt die richtige Größe im Vergleich zu Lehrer- und Schülerzahlen. Zeigt also einfach, Sollzustand und Istzustand klaffen eklatant auseinander. Und wir wollen eben dafür sorgen, dass dieser Bobble hier größer wird, dass mehr Multiplikatoren in die Schule kommen. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt den Studiengang vorstellen, was eigentlich unsere Multiplikatoren dort erlernen. Es geht um die Ziele des Studiengangs. Etwas verschwurzelt ist es in der Prüfungsordnung so formuliert: Der Studiengang soll Studierende aller Lehrämter qualifizieren, schulische Aufgaben im Medienkontext zu bewältigen. Sehr schön. Was heißt das konkret? Erstens einmal geht es wirklich darum, dass unsere Medienpädagogik-Studierenden am Ende nicht nur Konsumenten, sondern auch Produzenten sind. Das heißt also, sie erlernen natürlich erst einmal selbst Medienkompetenz, um dann aber auch medienpädagogische Kompetenz zu erlernen, um dann eben die Schülerinnen und Schüler anleiten zu können, selbst produktiv, aktiv mit Medien umgehen zu können. Beispiel eben, dass man zum Beispiel aufgrund von literarischen Vorlagen einen Film dreht, um nochmal einen völlig anderen Zugriff auf den Stoff zu bekommen. Oder dass man Wikis erstellt, um wirklich das Wissen von einer ganzen Sequenz noch einmal vernetzt darstellen zu können. Außerdem geht es um den lernförderlichen Einsatz von digitalen Medien. Konkretes Beispiel auch, Sie wissen, dass immer mehr Schulen ausgestattet werden mit den wunderschönen Interactive Whiteboards. Die sind richtig teuer. Und leider haben viele, viele Studien inzwischen ergeben, wenn da kein Konzept dahinter steckt, dann sind es meistens sehr, sehr überteuerte Beamer und sind dann eben auch dafür da, um möglichst lehrerzentriert Unterricht wieder zu machen. Es ist ja auch so schön, so wie ich jetzt hier stehe, ich kann Ihnen wunderbar etwas zeigen, was ich vorbereitet habe, wozu also noch die Schüleraktivierung mit auspacken. Unsere Medienpädagogik-Studierenden würden da anders rangehen, die würden Konzepte kennenlernen, um eben möglichst schülerzentriert und schüleraktivierend damit umgehen zu können, sodass sich das Geld dann eben auch möglichst lohnen würde. Außerdem werden die Studierenden ausgebildet, auch Kollegen und Eltern jederzeit beraten zu können. Das bedeutet einmal natürlich in medienerzieherischen Fragen, da kennen sie sich einfach mit der Lebenswelt der Jugendlichen aus und können eben auf aktuelle Geschehnisse reagieren. Sie sind aber natürlich auch Ansprechpartner, falls Kollegen ein Medienprojekt umsetzen wollen oder falls es tatsächlich darum geht, ein schulübergreifendes Konzept zur Medienkompetenzförderung zu entwerfen. Das Letzte ist dann noch, dass man sich auch qualifiziert für eine medienpädagogische Tätigkeit außerhalb der Schule. Ganz klassisch der Medien- und Informationstechnische Berater oder eben auch der Leiter eines Medienzentrums oder man kehrt wieder zurück an die Uni, so wie ich das dann gemacht habe. Insgesamt ist unser Studiengang offen wirklich für alle Lehrämter, also über Gymnasium, Berufsschule, Förderschule und natürlich alles unten drunter, also Grundschule, Mittelschule, Realschule. Jeder kann diesen Studiengang machen. auch Lehrkräfte, die sich bereits im Beruf befinden. Das führt häufig zu einer sehr, sehr interessanten Mischung in den Seminaren. Also wir haben immer ein Viertel ungefähr, die bereits im Beruf sich befinden und die natürlich nochmal mit einem ganz anderen Input kommen, die wirklich sehr, sehr praxisnah Beispiele liefern können, auf Probleme aufmerksam machen können, an die Studierende noch überhaupt nicht denken. Da kommen dann auch mal Einwände wie der Sachaufwandsträger, von dem ein Studierender eigentlich noch überhaupt nichts weiß. Und insofern sind die Seminare da immer recht gut bereichert von vielen, vielen verschiedenen Perspektiven. Die Seminare sind dann eben die Sachaufwandsträger in den Schulen, die dann dafür zuständig sind, wie die Gelder verteilt werden, für was und so weiter und so fort. Genau. Dann möchte ich mit Ihnen darauf kommen, wie der Studiengang genau aufgebaut ist. Danach können Sie dann auch ganz viele Fragen stellen. Insgesamt ist es so organisiert, dass man den Studiengang in 4 Semestern durchlaufen kann. Manche sind auch schneller, wenn sie schon ihr Fachstudium vorher abgelegt haben. Manche lassen sich auch mehr Zeit, besuchen auch um einiges mehr an Seminaren. Es schließt am Ende mit einer Staatsprüfung ab. Die werden zentral gestellt, und zwar in den beiden Bereichen Medienerziehung und Mediendidaktik. Und es gibt eine mündliche Prüfung zur Mediengestaltung. Auf die möchte ich gleich auch noch dann stärker eingehen. Jetzt ist aber der Moment gekommen, wo ich mich eben unglaublich freue, dass die Frau Dasso dabei ist. Ich musste ihr versprechen, sie jetzt hier nicht auszufragen oder auszuquetschen, aber sie kann doch einfach als Studierende vielleicht besser erzählen, was in den Seminaren im Einzelnen ablief. Und jetzt wundern Sie sich bitte nicht, dass wir das gleich wie so Schlagersänger machen, aber wir haben nur ein Mikro, das wir jetzt hin und her reichen werden. Also, Angelika, was hast du in Grundlagen der Medienerziehung gelernt?
Ja, also in Grundlagen der Medienerziehung war es so, dass wir Input bekommen haben betreffend der Schüler, wie sie in ihrer Lebenswelt sind, das heißt zum Beispiel die Kim- oder die Gym-Studie durchgenommen haben, aber auch die Sozialisation der Schüler uns angeschaut haben, ganz klassisch auch aus der Lebenswelt heraus, beispielsweise Facebook uns angeschaut haben. Alles immer eigentlich im schulischen Kontext.
Ich habe vorhin erwähnt, dass eben auch viele Studierende sich bereits im Beruf befinden. Stimmt es, dass man so profitieren konnte davon? Die Frau Dasso fährt mit mir noch mit dem Zug heim, also das ist eine Fangfrage.
Ja, aber es stimmt tatsächlich. Also das finde ich auch sehr gut, generell am Studiengang. Erstens sind alle freiwillig da. Und wie man sich vorstellen kann in der Lehrerbildung, wenn man mal im pädagogischen Seminar sitzt, manche sind nicht so begeistert von dem Fach gerade, weil die vielleicht jetzt irgendwie andere Schwerpunkte sich eher ausgewählt haben. Und das ist halt in dem Studiengang wirklich super, weil alle sind daran interessiert. Plus man hat gleich noch zum Beispiel eine Konrektorin saß auch mit drin. Also man hat gleich fertige Lehrer. Und das ist eigentlich spitze, also zum Arbeiten dann.
Dass wir freiwillige Studierende haben, kann ich gleich nochmal bekräftigen. Herr Marx und die Frau Sommerer sind gerade reingekommen, sind uns aus Nürnberg gefolgt und eben auch freiwillig heute hier. Wenn Sie Fragen haben von informeller Seite, können Sie die beiden bestimmt auch in der Pause mal ansprechen. Ich komme zur Mediendidaktik. Ergänzung. Also natürlich gibt es nicht nur die Grundlagenseminare, sondern es wird dann immer auch noch vertieft im Semester drauf. Das heißt zum Beispiel der Schwerpunkt Mediensozialisation, Medienwirkungen, Identitätsbildung mit Medien. Je nachdem, das wechselt sich dann immer durch pro Semester. Bei der Mediendidaktik, den Schein hat die Frau Dasso nicht bei mir gemacht, deswegen erzähle ich Ihnen, was man da macht. Es geht eben um den lernförderlichen Einsatz von digitalen Medien. Ich habe Ihnen schon das Beispiel mit dem Interactive Whiteboard genannt. Und generell geht es eben darum, dass wirklich Lerntheorien, also Lehr- und Lerntheorien aus der psychologischen Seite durchgenommen werden, um dann eben auch sehr praxisbezogen anwenden zu können. Das bedeutet, wir entwerfen gemeinsam Lernumgebungen eben auch wirklich nach Gestaltungsschemata, die ja auch psychologisch ableitbar sind. Und versuchen diese dann auch möglichst einzusetzen. Das heißt, wir haben immer wieder haufenweise Workshops, wo dann eben auch Programme wirklich direkt angewendet werden, wo die Studierenden zum Beispiel in einem Seminar von der Idee zum fertigen Film wirklich anfangen, dieses Projekt zu planen und das Ganze dann von vorne bis hinten durchziehen, um dann mit solchen Projekten auch später in die Schule gehen zu können. Auch hier gibt es eben noch Vertiefungen, vor allem im Anwendungsbereich, wo dann eben weitere Software und weitere Ideen beigebracht werden. Die informationstechnischen Grundkenntnisse, da bekomme ich immer ganz viele E-Mails am Semesterbeginn, wo ganz aufgeregt drinsteht, oh Gott, muss ich programmieren können? Frau Dasso?
Nein, war zum Glück nicht so.
Genau, nein, also die informationstechnischen Grundkenntnisse sind tatsächlich die klassische Medienkunde, wie sie eben auch nach Barkel Medienkompetenzkonzept mit drin steckt. Und Frau Dasso kann mal ein bisschen erzählen. Also ich glaube, euer Referat ging über Netzwerke und Internet.
Ja, also es lief wie immer ab, wenn man so Verteilung von Referaten zu Beginn hat. Ich habe mich leider zu spät gemeldet und war erst nicht begeistert von dem Thema. Aber es wurde dann doch sehr spannend. Also unser Thema war dann einfach, wie viele Netzwerke haben wir in Bayern? Wir haben es jetzt nur auf Bayern bezogen. Wie schwierig ist es eigentlich, WLAN an Schulen aufzubauen? Oder gibt es vielleicht Schulserver, die WLAN mit einbeziehen können, damit die Schüler mit Handys im Unterricht arbeiten können? Andere Referate gingen darüber dann, wie überhaupt ein Computer aufgebaut ist. Ich denke, auch das sollte zu unserem Wissen irgendwo gehören. Oder
ja, wir können sogar mal nach hinten ergänzen. Also ich glaube, der Herr Marx zum Beispiel hat uns damals die Betriebssysteme vorgestellt, die Frau Sommerer die Lernumgebungen, wenn ich mich richtig erinnere. Also es war wirklich breit gefächert und die Prämisse war immer, es muss ein Anwendungsbezug für die Schule mit drin sein. Macht nicht nur ein Referat, wo irgendwie 2 Stunden eben über Netzwerke referiert wird, sondern sagt uns, was hat es eigentlich mit der Schule zu tun. Und genau das hat die Frau Dasso wunderbar dargestellt damals. Letzte Frage war noch, was nimmst du insgesamt aus den Seminaren mit?
Ich denke, es ist so ein Stück Selbstbewusstsein oder so ein Stück Aufbau, einfach also Aufbau für uns, selbstbewusst an neue Projekte ranzugehen und uns das auch zu trauen und einfach ganz viel Wissen zu haben, um dann in den Schulen einiges hoffentlich umsetzen zu können.
Okay, vielen Dank. Jetzt versuche ich mich wieder zu verkabeln. Passt das so? Hört man mich gut? Okay, wunderbar. Genau, der letzte Punkt ist noch nicht erwähnt worden. Die Mediengestaltung ist bei uns sozusagen die Kür des Studiums. Hier geht es jetzt wirklich darum, Praxis und Theorie ganz, 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 ganz anwendungsbezogen miteinander zu vermischen. Und zwar müssen die Studierenden am Ende des Studiums ein Medienprojekt selbstständig durchführen. Das heißt, wir beraten sie natürlich, sie kommen immer zu uns, stellen uns vor, was sie vorhaben. Aber die Studierenden gehen dann selbstständig auch in selbstgewählte Schulen und führen dann ein Projekt durch, das zwischen in der Regel 8 und 15 Stunden dauert. Das Ganze nach der Projekttheorie, wir lehnen uns dann an Gudjons oder Frei an. Das bedeutet, die Schüler müssen möglichst viel selber machen. Die Schüler müssen am Ende ein Produkt erstellen und sie sollen auch schon bei der Planung beteiligt sein. Natürlich abgestuft, das geht in der Grundschule noch nicht so gut. Aber je höher dann die Klassenstufen werden, desto mehr setzen wir voraus, dass die Schüler wirklich selber machen. Das ist dann eine mündliche Prüfung eben am Ende des Studiums und ist auch mit einer Sperrklausel belegt. Wenn man hier eine 6 hat, fällt man durch, soll eben verhindern, dass jemand sagt, ach, ich lerne nur die Theorie und mache einfach dieses Praxisprojekt nicht und schafft dann schon irgendwie noch einen Schnitt von 3,0. Also wer hier nicht antritt, hat auch automatisch nicht bestanden. Dieses Projekt muss gemacht werden. Ich habe Ihnen 4 Projekte mitgebracht, wobei ich eins dann einfach rumgeben werde. Und zwar von ganz verschiedenen Schularten, Grundschule, Gymnasium. Und das andere war 5. Klasse. Ich bin gerade unsicher, von welcher Schulart. Es sind natürlich jetzt vor allem Projekte, die man ganz gut betrachten kann, also 2 Filme und ein Podcast. Wir haben aber inzwischen auch um einiges mehr, zum Beispiel Comics oder eben solche Büchlein werden auch erstellt. Es geht einfach nur darum, dass am Ende ein Produkt dabei herauskommt. Das erste ist von der Caroline Deller, die ist in eine 3. und 4. Klasse Grundschule gegangen. Die hat sich mehr Zeit genommen, insgesamt 20 Stunden, hat aber für ihren Film wirklich alles selber machen lassen, sogar die Musik. Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar Minuten draus an, von der Weihnachtsreise. Es gibt ja schon Plätzchen in den Läden, also. Bisschen lauter, glaube ich.
Helikopter. Und wenn jemand dringend schnell hinfliegen muss, kann man bei ihrem Papa buchen. Eigentlich total cool. Aber deshalb ist er oft manchmal auch lange weg und da finden wiederum Mia und Max weniger schön. Deshalb nimmt ihr Vater sich die Tage vor Weihnachten extra frei. Weihnachtszeit ist Familienzeit, sagt er immer. Im Wohnzimmer der Familie, am Morgen des 24. Dezember. Mia und Max nehmen es im Wohnzimmer Fanzi spielen. So auch heute. Max jagt Mia.
Hilfe! Mama! Bleib stehen! Gleich hab ich dich! Stopp! Es ist noch zum Verrückt werden mit euch. Man sollte denken, Weihnachten ist eine besinnliche Zeit. Aber ich habe noch so viel abzubringen.
Ich spule kurz vor, bis der Vater erscheint. Also sie fliegen jetzt in mehrere Länder mit ihrem Helikopter. Ich zeige mal das Ende der Geschichte.
Sie legen die Geschenke in die Schuhe der Kinder. Die Schuhe stehen auf der Fensterbank und sind mit Hafer und Stroh gefüllt, damit unser Reittier eine Steigerung bekommt. Und wie kommt ihr dahin? Wir reiten mit unseren Kamelen zu den Kindern. Bei uns werden die Geschenke unter den Christbaum gelegt. In Spanien gibt es keine Christbäume. Dafür gibt es sehr viele Weihnachtskrippen bei uns. Aber frohe Weihnachten sagt ihr doch auch. Nein, nein, wir sagen Feliz Navidad.
Es war schön bei euch, aber wir müssen zu unserer Mama zurück, um zusammen Weihnachten zu feiern.
Mia und Max gehen zum Helikopter ihres Vaters und fliegen zurück nach Deutschland. Als sie zu Hause ankam, war schon alles geschmückt und vorbereitet. Nun konnten sie endlich zusammen einen Abend feiern. Und auf dem Scherz freuten sie sich natürlich.
Okay, machen wir Pause.
Okay,
also ist natürlich jetzt hier so gendermäßig nicht ganz okay, dass die Mama daheim geblieben ist und nur kochen und den Weihnachtsbaum schmücken durfte, während der Papa im Helikopter unterwegs war. Aber ich glaube, das war jetzt nicht das primäre Anliegen dieser Weihnachtsgeschichte. Ich wollte Ihnen einfach zeigen, also das war jetzt eine Studierende, die sich noch nicht im Beruf befunden hat, die eben wirklich dieses Projekt alleine gestemmt hat und das auch schon mit einer dritten und vierten Klasse so umsetzen konnte. Das nächste Projekt ist jetzt aus einer 10. Klasse, Wirtschaftsunterricht von der Katrin Grosch. Und sie hat einen Podcast zum Thema Gerichtssendungen im deutschen Fernsehen gemacht. Da hören wir uns auch mal, ich glaube, 2 Minuten sind es, an.
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Die meisten von euch kennen diesen Satz wohl nicht aus einer echten Verhandlung, vor einem deutschen Gericht. Aber aus dem Mund von Richterin Barbara Salisch oder Richter Alexander Holt haben ihn einige sicher schon im Fernsehen gehört. Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Nachmittage auf RTL und Z1 mit Gerichtssendungen gefüllt waren, die den Alltag in Gerichtssälen in die Wohnzimmer bringen sollten. Richter und Anwälte haben ein eher gespaltenes Verhältnis zu diesen Sendungen. So auch Dr. Ingo Knecht-Günther, der seit September 2012 am Gericht in Coburg tätig ist und dort als Richter in der großen Strafkammer am Landgericht arbeitet.
Es kommt darauf an, was ich mit den Gerichtssendungen bezwecken will. Wenn ich reines Bildungsfernsehen will, dann halte ich von den Gerichtssendungen nicht allzu viel, weil sie die Realität eben doch sehr verzerren. Wenn ich mir Unterhaltung verspreche und wenn ich durch die Gerichtssendungen den Abbau von so einer gewissen Distanz der Öffentlichkeit zu der Justiz mir erhoffe, dann halte ich die Gerichtssendungen nicht für so negativ.
Den echten Juristen ist es vor allem wichtig, dass klar herauskommt, dass es sich um Fälle handelt, die frei erfunden sind. Diese Tatsache ist aber vielen Menschen nicht klar.
Ich denke, man kann viel von den Beteiligten in diesen Gerichtssendungen lernen. Diese Sendungen sind ja auch sehr realistisch, denn es handeln ja auch echte Richter und Anwälte.
Tatsächlich sind es echte Juristen, aber die Angeklagten und Zeugen sind Laienschauspieler. Dass es also keine realen Fälle aus dem Alltag sind, kann der Großteil der Zuschauer trotzdem nicht richtig trennen. Hauptsächlich sind es nämlich Kinder, Jugendliche, Rentner und Menschen aus bildungsferneren Schichten, die zu den regelmäßigen Konsumenten dieser Sendungen gehören. Es gibt sogar Foren im Internet, in denen diskutiert wird, ob es nun echte Fälle sind oder nicht. Es kommt also im Fernsehen für viele nicht klar herüber. Und so kommt es auch im echten Gerichtssaal zu teilweise skurrilen Szenen.
Also ich musste neulich vor Gericht aussagen und um nicht ganz so doof dazustehen, habe ich, um mich professionell vorzubereiten, einige Folgen vom Strafgericht angeschaut.
Dr. Knecht Günther bestätigt, dass Gerichtsshows durchaus zu einem veränderten Verhalten im Gerichtssaal beigetragen haben. Einerseits verlieren manche ihre Berührungsängste, aber nicht immer ist das neue Verhalten positiv.
Das kann ich aus eigener Erfahrung nicht so sagen, weil ich erst im Jahr 2007 angefangen habe und da waren ja die Gerichtssendungen schon gerade sehr aktuell. Ich weiß aber von älteren Kollegen, dass sich das Verhalten der Zuschauer insbesondere schon sehr verändert hat. Es kommt heute häufig vor, das kann ich bestätigen, oder zumindest hin und wieder, häufig ist jetzt übertrieben gewesen, dass Zuhörer reinreden, vielleicht auch noch sich melden, jedenfalls, dass sie aus dem Zuschauerraum meinen, was zur Aufklärung des Falls beitragen zu wollen. Das hat es, wie mir ältere Kollegen sagen, früher nicht gegeben. Und es ist schon auffällig, dass dieses Verhalten sich vermehrt gezeigt hat, als die Gerichtssendungen populär geworden sind.
Okay, danke. Okay, also dieses Projekt hatte jetzt eben wirklich die Medienkritik zum Thema. Es hat sich eben gleich mit einem Medienphänomen befasst, um sich damit dann eben auseinanderzusetzen und das Ganze wieder medial umzusetzen. Das Ganze hat 11 Schulstunden in Anspruch genommen, nach Angaben der Studierenden. Also jetzt kein Zeitrahmen, der irgendwie den normalen Schulbetrieb völlig sprengen würde. Natürlich, klar, Wirtschaft 10. Klasse muss man sich schon ein paar Stunden borgen. Ich glaube, sie war auch Deutschlehrerin in der Klasse noch. Das letzte Projekt, das wir Ihnen hier direkt vorstellen wollen, ist ebenfalls ein Film. Das ist jetzt eine 5. Klasse von Florian Schenk in einer, genau, 5. Klasse. Entschuldigung, von Sandra Müller mit einem Stop-Motion-Film und sie hat einen Film gedreht mit dem Titel Zock. Sie werden gleich sehen, wer Zock ist.
Zock, Zock, lernen, ja, in welcher Schule was ist, was haben wir zu müssen? Fliegen, Bullen, Feuerverein. Die schwerste aber ist, eine Prinzessin zu entführen. Zock, Zock, lernen, ja, in welcher Schule was ist, was haben wir zu müssen?
In einer Schule vor langer Zeit lernte Frau Drachen beflissen. Die junge Drachen alles das, was Drachen wissen müssen. Zock, der größte kleine Drache, war stets eifrig bei der Sache, denn er wollte lieben gern einen schönen goldenen Stern. Im ersten Jahr war Fliegen dran. Au, au, ruft Frau Drachen, steigt in den Schulhof. Ich hab's euch gezeigt, nun übt es allein. Und wenn ihr groß seid, werdet ihr perfekte Flieger sein. Zock machte sich an Flügel. Er schwang sich in den Raum. Er schwirrte und schwebte in schleifenden Kreisen und krachte gegen einen Baum. Ein Mädchen kam und sagte, du armer, weine nicht. Willst du ein hübsches Pflaster für über dein Gesicht? Oh, sagte Zom,
das würde fein.
Auf und davon flog er. Sein Pflaster kletzte rosig, wie er im Zickzack durch die Lüfte flog. Ein Jahr voran. Und dann im zweiten Jahr war Bullen dran. Heißen.
Okay, wir können Pause machen, glaube ich. Okay, also diese Geschichte geht im Übrigen dann auch so aus, dass das Mädchen Ärztin wird und Zock wird ihr Arztdrache, mit dem sie dann immer zu verschiedenen Einsätzen fliegen kann. Es ist eine literarische Vorlage, die hier eben als Stop-Motion-Film umgesetzt wurde. Um Ihnen nicht nur die digitalen Produkte zu zeigen, würde ich dieses Heimatbüchlein noch rumgeben. Das wurde jetzt von Florian Schenk entworfen in einer dritten Klasse Grundschule. Das können Sie einfach mal durch die Reihen geben lassen. An dieser Stelle wäre der richtige Zeitpunkt, nachdem wir Ihnen jetzt alles über den Aufbau erstmal erzählt haben, wo Sie Fragen stellen können, die sich jetzt wirklich direkt eben auf die Ziele des Studiengangs oder auch auf den Aufbau beziehen, falls Ihnen da was unklar geblieben ist. Ja.
Ja, dieser Studiengang, das heißt also, man studiert mal den Lehramt Deutsch und Mathematik.
Ja.
Und als drittes Fach meinen noch Medienpädagogik.
Richtig.
Und ist dann dieser Multiplikator einer von den 120 von der ersten Folie, der da.
Richtig, man ist dann natürlich der 121. oder eben auch noch mehr.
Das heißt also, es sind nicht Leute, die ausschließlich als Medienpädagoge eingesetzt werden, als Multiplikator?
Genau, es ist uns ganz wichtig, dass es eben Leute sind, die auch wirklich den Schulbetrieb kennen. Also wir erachten es nicht für sinnvoll, wenn eben nur schulfremde Personen immer in die Schule gehen, weil es eben doch viele Gegebenheiten sind. Wir hatten es gerade, was ist denn eigentlich der Sachaufwandsträger? Solche Sachen erfährt man erst, wenn man eine Zeit lang auch an der Schule war. Oder solche Problematiken wie, ich hatte es selber erlebt in der Schule, man will in den Computerraum und der Lehrer, der Einzige, der den Schlüssel dafür hat, ist im Skikurs. Das sind Dinge, die kann sich jemand, der von außen kommt, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass man auf diese Gegebenheiten trifft. Und auch generell, um eben so ein Schulkonzept entwickeln zu können, ein übergreifendes, um dann Medienkompetenz fördern zu können, glauben wir, dass es schon sinnvoll ist, wenn man auch Teil des Kollegiums ist, um dann auch wirklich die Leute zu kennen, um sich seine Verbündeten mit ins Boot zu holen und eben auch möglichst noch die, die noch nicht mit drin sind, also die noch nicht so medienaffin sind, vielleicht noch mit reinzuholen. Und das klappt besser, wenn man eben wirklich selber sich auch dort schon befindet.
Ja gut, aber das heißt, weil ein ganz landesweites, bayernweites Konzept gibt es da nicht, weil es gibt ja Schulen, wo ein Medienpädagoge jetzt da ist und es gibt auch viele Schulen, wo kein Medienpädagoge da ist.
Also, dass ein Medienpädagoge einfach so bezahlt wird, der...
Ich meine jetzt einen Lehrer, der Lehramtslehrer studiert,
ach so.
Ist Medienpädagoge, der ist an einer Schule oder manche Schulen oder viele Schulen haben eben keine Lehrkraft, die Medienpädagoge...
Richtig, es gibt einfach zu wenige, ganz genau. Also es ist so...
Ist das denn ein bayerisches Konzept, dass da an jeder Schule ein einer mit Medienpädagogik sein sollte? Oder ist das alles so freiwillig?
Das große Problem ist, dass es eben kein wirkliches Konzept dahinter gibt. Es gibt diesen Wunsch, dass es so viele wie möglich sind, damit am Ende ganz viele Multiplikatoren da sind. Aber Medienpädagogik ist nicht der Einstellungsgrund für eine Schule. Es ist zwar so, dass natürlich der Direktor, gerade im Gymnasium, kann er ja zum Beispiel anfordern, der kann dann sagen, Mensch, ich hätte ihn gerne, der hat nämlich Medienpädagogik und wir haben ein Konzept, das wir gerne ausarbeiten wollen, dann kann das funktionieren. Aber es ist nicht so, dass das Kultusministerium da sitzt und sagt, wir verteilen die Medienpädagogen jetzt an den Schulen. Das ist auch einer der Widerstände, gegen die wir eigentlich ankämpfen, dass wir sagen, es ist eigentlich verrückt, dass es dieses Konzept gibt, dass es eben viele Medienpädagogen geben soll, aber sie dann nicht an die Schulen gezielt verteilt werden.
Ja, nochmal kurz. Der entscheidet sich für diesen, der fordert die an, der kann sich ja nicht selber einen an die Schule holen, wie in Frankfurt. Aber jetzt muss der doch fürchten, der unterrichtet Mathe und Deutsch und wenn der jetzt noch Medienpädagogen auch Entlastung haben möchte, dann fehlen mir die Deutschstunden wieder, denn der macht das nicht on top irgendwie.
Richtig, ist aber bisher so, dass das die Direktoren meistens doch ganz gerne in Kauf nehmen. Ich kann es von mir selber auch sagen, ich bin jetzt noch mit einer kleinen Stundenzahl, gerade zum Beispiel in Erlangen am Gymnasium und die haben mir quasi mit offenen Händen die eine Poolstunde offeriert und ich gebe dort nur 5 andere Stunden. Also es ist im Moment noch so, dass die unglaublich froh sind, wenn es jemand macht. Vielleicht schwieriger, wenn jemand Mathe und Physik hat, was gerade Mangelfächer sind, dann sagt man vielleicht, verdammt, wieso muss der jetzt ausgerechnet mit Medienpädagogik was machen? Aber zumindest solange es jetzt Deutsch betrifft oder so, sind die Schulleiter dann doch meistens ganz froh, wenn derjenige sowas noch machen kann. Okay. Ich habe Sie gesehen.
Ich habe in Anne Hellebu die Informatiklehre ausgebildet, als Sport, was ich damals für Informatik 7. 8. Klasse entschieden habe, verpflichtende an der Schule, aber leider gab es noch keine Informatiklehrer, die wurden danach qualifiziert an den Studienorten, unter anderem TU und LMU in München, Passau und Nürnberg, Erlangen war dabei und noch eine Würzburg. Und die Sache war, es wurden natürlich auch die Lehrer kamen ja aus dem Schuldienst, die waren schon Lehrkräfte, 2 Jahre nebenberuflich weiter qualifiziert und die waren zwar auch freiwillig da, aber eher so, der Schulleiter brauchte jemanden im Informatik, dann wurde halt ein junger Kollege freiwillig bestimmt und dann musste das hingehen. Die Sache ist, die Informatiklehrer, die wir ausgebildet haben, das waren natürlich dann die ersten Ansprechpartner für, wenn das Schulnetzwerk da niederlag und der Kollege das PDF nicht öffnen konnte, also es waren immer die IT-Fachkräfte noch, dass sie das auch noch mal mussten. Dieses informationstechnische Grundkenntnisse, führt das denn auch dazu, dass diese Medienpädagogen dann eher so die IT-Supporten
wollen? Nein. Es ist natürlich möglich, dass sie dazu missbraucht werden, einfach weil sie natürlich ein bisschen mehr Expertise mitbringen. Aber das Pädagoge in Medienpädagoge ist schon das Ausschlaggebende. Also wir sind nicht diejenigen, die die Systembetreuer an den Schulen irgendwann sind, sondern wir sind wirklich dafür da, um pädagogische Konzepte zu entwerfen und natürlich auch zumindest in dem Rahmen, in dem wir uns mit den Fächern auskennen, auch noch fachdidaktisch mithelfen zu können, um dann eben vielleicht auch fächerübergreifende Projekte machen zu können. Aber wir sind definitiv keine Systembetreuer. Sie hatten eine Frage.
Ja, ich finde die Beispiele, die Sie gezeigt haben, gerade Stop Motion, finde ich immer ganz klasse. Ich habe nur noch so ein bisschen das Gefühl, das sind dann so jüngere Kinder. Was würden Sie sagen, bis zu welcher Altersgruppe kann man das gut machen und was ist anders mit älteren Kindern, also so 9., 10. Klasse?
Ich muss sagen, 9., 10. haben eigentlich eher das Problem, dass sie sich selber nicht filmen lassen wollen, wenn wir jetzt beim Medium Film bleiben und dann nämlich oft ganz froh sind, auf sowas zurückgreifen können wie Stop Motion. Und ich habe auch schon Medienprojekte gemacht mit 10. Klassen, da ging es zum Beispiel um die Umsetzung von Wahlwerbespots, war eine Verbindung von Sozialkunde und Deutsch. Das heißt, im Deutschunterricht haben sie gelernt, die komplizierte Politikersprache möglichst einfach auszudrücken. Sozialkunde hat natürlich die Inhalte behandelt und dann kam eben noch das Medienerzieherische hinzu. Und die Schüler haben eigentlich fast alle bis auf eine Gruppe auf Möglichkeiten zurückgegriffen, sich nicht selber filmen zu lassen. Die einen haben mit Lego gearbeitet, die nächsten mit Playmobil, die dritten haben was gemalt. Also tatsächlich ist Stop Motion eigentlich schon was, was man auch noch mit höheren Klassen machen kann. 11., 12. wieder, die finden es dann manchmal kindisch und sagen, ach nee, warum? Klar stelle ich mich dahin. Und dann verfilme ich halt Effi Briest und setze mir irgendwie eine Krone auf und so weiter. Oder das funktioniert dann.
Die Beispiele, die Sie gezeigt haben, sind die irgendwie auch online?
Ja, auf unserer Website finden Sie quasi die Best-Practice-Sachen alle online. Ich habe hier auch noch Visitenkarten, können Sie sich dann gerne mitnehmen, wenn Sie den Raum verlassen. Und da finden Sie unter dem Reiter Medienpädagogik und dann Praxisprojekte, ich glaube ungefähr 15 oder 20 Projekte, die Sie sich alle anschauen können. Und allerdings sind das nur die Präsentationen, die die Studierenden gehalten haben. Also wenn Sie wirklich an den Filmen interessiert sind, dann einfach nochmal eine E-Mail an mich, dann kann man sich da auch noch austauschen. Ja.
Haben die auch irgendwie Medienpädagogik im Rahmen des Studiums?
Naja, theoretisch können Sie es wählen. Ich sehe schon, die Frau Sommerer grinst gerade. Also, wollen Sie Ihre Erfahrungen kurz sagen?
Also es kommt darauf an, dass die Studenten bei uns für Seminare wählen. Es gibt natürlich immer ein Angebot, aber die meisten wählen es dann. Okay, also obwohl es eigentlich
Also ich fasse es kurz zusammen, es wurde mir gesagt, weil ich die Einzige mit Mikro bin, muss ich Ihre Fragen wiederholen. Das habe ich jetzt vorhin vergessen. Es ging gerade darum eben, ob eigentlich alle anderen Lehramtsstudierenden überhaupt noch Medienpädagogik mit drin haben und die Frau Sommerer hat netterweise das ganz richtig beantwortet. Das Angebot gibt es immer, es ist aber einfach nicht verpflichtend und man kann es auch im Staatsexamen ausklammern, man muss diesen Bereich nicht mitmachen. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch, gerade wenn man dann auch noch in die zweite und dritte Phase der Lehrerbildung geht und feststellt, also auch im Referendariat kommt es sehr auf das Gutdünken des Seminarlehrers an, wie stark eigentlich die Medienpädagogik eine Rolle spielt. Und in der dritten Phase kann man freundlich formulieren, ist das Ausbildungsangebot oder das Fortbildungsangebot ziemlich diffus. Also es gibt immer Angebote. Ich selber biete auch Fortbildungen an, aber es baut nicht mehr aufeinander auf. Und da ist natürlich schon auch die Hoffnung, dass wenn irgendwann mal mehr Medienpädagogen da sind, dass die vielleicht auch wirklich systematischere Konzepte fahren können, gerade auch für die Fortbildung. Denn wenn ich mir jetzt anschaue, wer in meinen Fortbildungen sitzt, die Vorkenntnisse sind so unterschiedlich, dass man wirklich kaum sagen kann, ja Mensch, ich fange jetzt mal an, denen was von Grund auf beizubringen, sondern dann geht es halt um ganz enge Themenstellungen. Also eben zum Beispiel wirklich, wie erstelle ich einen Film? Aber dann ist es eben ganz schwierig, wenn ich jetzt anfange, denen zu erzählen, was ist denn eigentlich Medienkompetenz? Dann langweilt sich die eine Hälfte und die andere hat noch nie was davon gehört. Und das ist eben ein sehr, sehr großes Problem, dass es in allen Phasen der Lehrerausbildung umgangen werden kann. Und wir hoffen eben sehr, dass wir mit dem Studiengang dazu beitragen können, dass es irgendwann mal nicht mehr so diffus ist.
Können Sie mal kurz sagen, wie Medienbildung
in den Abendschulplänen verankert ist? Ich habe jetzt den Lehrplan für, also den neuen Lehrplan Plus, der jetzt in Bayern durchgesetzt wird. Den durften wir quasi Korrektur lesen von der Medienpädagogik. Super! Also, wenn er so umgesetzt wird, hat Bayern ein Spitzenmedienbildungskonzept. Genau, vor allem eben Querschnittsaufgabe zwischen allen Fächern. Die Frage ist aber natürlich immer, nimmt es dann jeder ernst, wenn eigentlich auch jeder zuständig ist? Und dafür sollten eigentlich auch die Medienpädagogen da sein, um eben auch so Konzepte nochmal an der Schule umzusetzen, um wirklich auch nochmal ganz praxisnahe Beispiele schaffen zu können. Weil oft sind auch diese Ziele sehr, sehr, ich sag wieder, diffus formuliert im Lehrplan. Also die Schüler beschäftigen sich im Geografieunterricht auch mit Recherche im Internet. Ja, wunderbar. Da kann man jetzt dann einmal in den Computerraum gehen und sagen, guck mal, was für Städte es in Lateinamerika gibt und dann sagen, ich habe den Teil jetzt abgearbeitet. Es ist eben sehr, sehr schwierig, wenn man da keinerlei Vorbildung hat. Und deswegen ist eben die Hoffnung, dass die Medienpädagogik-Studierenden irgendwann auch mal ihre eigenen Kollegen fortbilden können in dem Bereich und da eben auch für eine Vereinheitlichung sorgen können. Sie hatten noch eine Frage?
Das ist in der Praxis später. Wenn der Schüler das sagen, Herr Medienpädagoge, machen Sie bitte jetzt mal das und das und das, wird es dann so sein?
Das kommt ganz auf den Schulleiter an. Also wir haben bisher Berichte, dass es Schulleiter manchmal gar nicht interessiert hat, die gesagt haben, lassen Sie mich in Ruhe. Cicero gibt es schon länger als das Internet, da braucht man gar nicht erst anfangen. Also das war dann ein humanistisches Gymnasium in dem Fall. Es gibt aber auch tatsächlich Schulleiter, die sagen, Mensch, super, dass wir endlich jemanden haben, der da ein bisschen eine Ahnung hat. Bitte gründen Sie eine Arbeitsgruppe, fangen Sie an, stellen Sie mir Ihre Konzepte vor, ich bin offen für alles. Also das ist wirklich, liegt sehr in Schulleiterhand. Theoretisch ja, wenn Sie an eine Schule geraten, wo dann eben da wirklich keinerlei Interesse besteht.
Gibt es da schon Ergebnisse der Evaluation, was da jetzt passiert mit den Ausgebildeten? Gibt es da schon Ergebnisse?
Leider nein, haben wir noch keine Ergebnisse davon. Ist auch für uns problematisch, wollen wir unbedingt natürlich auch noch haben.
Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar auch, schließt so ein bisschen an zu den Projekten, die wir gesehen haben, gerade mal den Hinweis Stop Motion drauf. Aber ich habe auch schon mit MP3s, Fotos, Verlinkungen, Kurzgeschichten erzählen, mit dem italienischen Kurs gemacht, im Informatik-Wahlunterricht, also auch Medien eingesetzt, dann bearbeitet und so weiter. Also die Sache ist bei Stop Motion, da muss man natürlich ausprobieren, wie viele Bilder muss ich machen, wie die Software muss man kennen, man muss es ausprobieren. Frage bei diesen fertigen Projekten, wie groß ist der Eigenanteil der Lehrkraft, um das wirklich so perfekt aussehen zu lassen mit dem Text, mit der Auswahl der Schriften, oder ist das wirklich 100% Schüler.
Ich erinnere mich gerade wieder dran, ich muss die Fragen wiederholen. Es geht jetzt darum, ob diese Arbeiten wirklich 100% von den Schülern gemacht worden sind oder wie viel die Lehrer noch Anteil dran haben, weil es ja doch manchmal komplexere Programme sind. Wir versuchen immer die Schwelle so gering wie möglich zu halten. Das bedeutet, wir bringen unseren Studierenden, also bis vor kurzem zum Beispiel, haben wir uns nur mit dem Movie Maker beschäftigt, weil der in der Regel in allen Schulen auf allen Rechnern vorhanden ist und eine relativ einfache und schnelle Möglichkeit bildet, um Filme zu schneiden. Jetzt seit 3-4 Semestern haben wir auch Tablets, das heißt, wir beschäftigen uns jetzt auch mit Filmschnitt auf dem Tablet, aber trotz allem bilden wir auch immer diese ganz basalen Sachen aus. Also wie geht Bildbearbeitung auf die einfachste Art und Weise? Wie geht Filmschnitt auf die einfachste Art und Weise? Wie kann ich mit Order City ganz schnell einen Podcast schneiden? Und es geht wirklich schnell. Also die Schüler lernen gerade mit dem Movie Maker, der nicht so viele Spielereien anbietet, eigentlich innerhalb von 15 Minuten, wie sie sich das Video so schneiden sollen, dass am Ende auch was Gutes dabei rauskommt. Und klar, dass es dann am Ende so aussieht wie bei dem Projekt, da legen natürlich die Lehrkräfte nochmal viel Wert drauf. Und wir können natürlich nicht überprüfen, ob sie nicht daheim nochmal den einen oder anderen Schnitt verschoben haben. Aber an sich kann ich auch aus meiner Erfahrung sagen, dass Schüler damit so schnell zurechtkommen, dass sie das doch sehr, sehr gut selber hinbekommen. Auch schon in den jüngeren Jahren, in den jüngeren Klassen.
Wenn ich das so wie ich Sie verstanden habe, dazu. Jetzt frage ich mich natürlich schon, wenn etwas im Unterricht ankommen soll, muss es in irgendeiner Form der Fachdidaktik verankert sein. Das würde jetzt aber, und das wurde vorher ja auch schon angesprochen, würde das einfach bedeuten, dass alle Lehrpersonen entsprechende Basics wissen und können. Mhm. Weil sonst kommt natürlich genau der Fall, dass einer sagt, ja, das kann ich nicht. Mhm. Also selbst der Geografielehrer sagt dann, ja, Internetrecherche, nee, kann ich nicht, will ich nicht anleiten. Gibt es da Diskussionen? Weil letztendlich ist Ihr Studienangebot super, aber es müssten alle machen und man kann es nicht freiwillig laufen lassen. Sonst kriege ich das andere Ziel nicht.
Also es geht jetzt eben darum, ob die Medienbildung auch verankert ist in den Fachdidaktiken und inwiefern sich das Ganze dann eben auch niederschlägt in der Praxis. Es ist so, Sie nehmen mir quasi schon mein Fazit und auch meinen ersten Widerstand vorweg. Also ja, die Fachdidaktiken machen unglaublich viel inzwischen auch schon, was Mediendidaktik angeht und graben da auch immer wieder bei der Medienpädagogik. Moment, jetzt habe ich aber gerade den Faden verloren, weil ich die Frage nochmal wiederholt habe. Helfen Sie mir nochmal ganz kurz auf die Sprünge, bitte.
Ja, vielleicht fange ich bei Ihrem Begriff Graben an. Also die Fachdidaktik bleibt bei der Medienpädagogik. Für meine Begriffe, also ich lehre auch an der Universität in der Lehrerbildung, für meine Begriffe wäre die Lösung des Problems, dass man kooperiert.
Ah, genau, und dass alle so ausgebildet werden. Genau. Ja, natürlich, das ist unser Wunsch, absolut, dass eben eine basale medienpädagogische Grundausbildung für alle Lehramtsstudierenden stattfindet und nicht nur für die Experten, die wir ausbilden. Gleichzeitig wollen wir diese Experten aber natürlich schon beibehalten, um dann eben auch nochmal als Multiplikatoren zu fungieren, die halt auch nochmal über ihre Fächer hinausschauen können. Weil das ist ja das Problem bei den Fachdidaktiken. Die haben tolle Konzepte. Wir haben in Nürnberg zum Beispiel Frederking mit der Deutschdidaktik. Vielleicht sagt er Ihnen was. Er publiziert ganz viel. Super toll, aber die Fachdidaktik kann ja gar nicht das leisten, was wir leisten. Also die haben eben ihren Fächerfokus und wenn es dann eben darum geht, auch mal fächerübergreifende Konzepte zu machen oder eben ein Schulentwicklungskonzept, das darauf abzielt, dass wirklich über alle Jahrgangsstufen hinweg eine Medienkompetenzförderung stattfindet. Das kann halt eine Fachdidaktik nicht leisten, wenn sie eben zwar in der Mediendidaktik ganz gut ist, aber in dem Bereich kann und soll sie sich eigentlich gar nicht bewegen, weil sie da natürlich nicht den nötigen Hintergrund hat. Es geht ja zum Beispiel auch darum, dass natürlich schon auch jede Unterrichtssituation immer noch eine erzieherische Situation ist. Was bedeutet, natürlich brauche ich da auch das nötige Wissen über die mediale Lebenswelt der Schüler, um dann eben zum Beispiel wieder wirklich authentische und situierte Lernsituationen schaffen zu können. Und insofern glaube ich eben schon, dass da unsere Experten, die wir ausbilden, auch nochmal dem Gesamtkollegium Inputs geben können, die jetzt eben einen Fachdidaktiker, der vielleicht recht viel in seinem Bereich gemacht hat, nicht hat.
Ich erlebe es relativ häufig, dass ich Studierenden was vorstelle und die sind prinzipiell erstmal recht aufgeschlossen, sagen dann aber, ja, ganz nett, aber in meinem Fach kann ich das nicht umsetzen. Von Games als Lernwerkzeug bis Tablets bis Whiteboard. Machen Sie da ähnliche Erfahrungen oder konnten Sie das irgendwie aufbrechen, dass die Leute mal dieses Denken verlieren, in meinem Fach geht das nicht?
Es geht jetzt darum, ob manche Fächer sich da eben dagegen stemmen, dass es in ihren Fächern nicht gehen würde mit der Medienbildung. Nein, die Erfahrung machen wir tatsächlich nicht, weil wir so ein absolut bunt gemischtes Publikum haben und eben zum Teil auch schon die Lehrkräfte, die sich bereits im Beruf befinden. Und wenn die sich nämlich nochmal entscheiden, ich studiere jetzt Medienpädagogik und lege da sogar ein Examen am Ende ab, dann haben die in der Regel auch schon eine gewisse Affinität dazu und können sehr oft aus ihrer Praxis berichten und dann gerade diese Bedenken, die manchmal schon auftauchen, relativ schnell wieder ausräumen und sagen, nee, ich habe da schon das und das und das gesehen oder ich weiß, dass es gehen würde, ich kenne es von einem Kollegen, also da ist doch relativ schnell durch diese tolle Mischung von schon Leuten, die Erfahrung haben und eben den Studierenden, die vielleicht noch Bedenken haben, ist das eigentlich nicht gegeben. Und wir haben eben auch Studierende, Realschul- und Gymnasiallehramt, die eben Mathe, Physik zum Beispiel haben und die dann sagen, nee, also da kenne ich ganz, ganz tolle Programme, mit denen ich arbeiten kann oder ich kann ein Tutorial erstellen zu bestimmten mathematischen Lösungswegen. Natürlich müssen die ein bisschen anders arbeiten als jetzt Deutsch, wo generell vielleicht mehr Kreativität möglich ist, würde ich jetzt mal behaupten. aber die haben da durchaus auch ihre eigenen Ideen, wie sie es umsetzen können. Und vor allem auch durch dieses Praxisprojekt, das sie durchführen müssen, müssen sie sich ja auch Gedanken machen, wie kann ich das in meinen Fächern machen? Weil das ist jetzt schon die Anforderung. Sie dürfen zwar auch an eine andere Schulart gehen, aber es soll ja schon irgendwie noch ein bisschen fachgebunden sein und auch mit dem Lehrplan übereinstimmen. Also die dürfen sich jetzt nicht einfach irgendwas ausdenken, was sie heute mal verfilmen wollen, irgendwie den schönen Himmel oder sowas. Und deswegen kommen da immer in der Regel tolle Konzepte dabei raus, die dann auch wieder weiter kommuniziert werden. Den gibt es jetzt seit 2003. Genau. An den drei Universitäten.
Das ist aber jetzt kein grundständiges Fach, ich kann jetzt nicht Mathe und Medienpädagogik
Nein.
studieren, sondern es ist immer zusätzlich.
Genau, es ist ein Erweiterungsstudiengang, es ist einfach nur eine Zusatzqualifikation, die Sie erwerben können.
Und die kann man als fertiger Lehrer, in Anführungsstrichen fertiger Lehrperson.
Deswegen bemühe ich mich immer, sich im Beruf Befindliche zu sagen, statt fertiger Lehrer. Ja.
Und wie ist das dann? Kriegen die dann Deputat an ihren Schulen? Oder,
nein, das ist für deren eigenes. Nein, sie kriegen es auch nicht bezahlt. Also man kann es entweder, wenn sie sich bereits im Beruf befinden, an der Lehrerakademie in Dillingen nachholen. Dann bekommen sie eben, ich glaube, es sind 4 einwöchige Kurse. In der Zeit haben sie dann tatsächlich auch frei. Oder sie machen es an der Universität. Was wir persönlich für sinnvoller halten, weil doch noch einfach systematischer das Wissen vermittelt wird, weil unsere Seminare halt doch noch mehr anbieten und über einen längeren Zeitraum anbieten. Dillingen mit 4 Wochen ist schon sehr, sehr knapp. Also das ist dann wirklich, da wird gepaukt eben und es ist wenig mit Kreativität und wir probieren auch mal was aus. Wenn Sie sich schon im Beruf befinden und zu uns kommen, kann ich sagen, unsere Seminare beginnen grundsätzlich frühestens um 14 Uhr, meistens später, um eben Lehrkräften es immer zu ermöglichen, alle Seminare zu besuchen. Und es gibt auch immer die ein oder andere virtuelle Veranstaltung. Wir sind nicht ganz so ein großer Fan davon wie jetzt die anderen beiden Standorte in Regensburg und München, weil wir finden, dass gerade diese Diskussion es so unglaublich bereichert in den Seminaren. Deswegen raten wir eher davon ab, alles virtuell zu machen. Aber es gibt diese Angebote, falls wir nämlich auch mal Lehrkräfte haben, wir hatten eine aus Würzburg zum Beispiel, die war ganz froh, dass sie zumindest einen Schein dann auch von daheim aus machen konnte. Ungefähr ein Viertel sich bereits im Beruf befinden. Es ist ungefähr ein Viertel in den Seminaren, die sich bereits im Beruf befinden und drei Viertel. Genau, richtig.
Und das ist auch völlig unabhängig von der Schulform, also ob Förderschule oder Gymnasium, also man kann.
Richtig, Sie können es jederzeit studieren. Wir haben leider weniger Gymnasialstudierende als jetzt zum Beispiel Mittelschul- und Realschul. Das liegt einfach an den strukturellen Voraussetzungen in Nürnberg und Erlangen, weil die Lehrerausbildung für die Gymnasiallehrer ist in Erlangen, die für alle anderen Schularten in Nürnberg. Und da wir in Nürnberg sind, kommen einfach mehr Nürnberger. Aber immer wieder traut sich auch ein Gymnasialstudierender zu uns. Wir hatten jetzt auch Berufsschulstudierende, die dann auch wieder an einer anderen Fakultät in Nürnberg sind. Also, dass wir von einigen Schularten weniger Leute haben, liegt, glaube ich, eher an den strukturellen Voraussetzungen. Sie haben mir unglaublich viel vorweggenommen, was ich Ihnen noch im Anschluss sagen wollte an die Fragerunde. Okay, ich wollte jetzt nämlich auf die Widerstände, die zu überwinden sind, zu sprechen kommen und unter anderem eben auf die Entwicklung der Studierendenzahlen, weil Sie auch gefragt haben, seit wann gibt es den Studiengang eigentlich? Also er wurde eben im Wintersemester 2003, 2004 eingeführt mit 9 tollen Studierenden, die das ganz wagemutig angefangen haben. Sommersemester 2007 habe ich dann angefangen, da war ich schon eine von 29 immerhin. Und unsere drei, die jetzt hier mit dabei sind, befinden sich dann ja immerhin schon in guter Gesellschaft als 3 von 113. Also die Zahlen konnten sich steigern, da sind wir auch sehr, sehr froh drüber. Wir hätten natürlich gerne noch mehr Studierende und da kommen wir aber auch schon eben zu einem großen, großen Widerstand und es ist eben einfach, zu einem großen Widerstand, es ist einfach die Stellensituation. Wir haben nur eine einzige Stelle für den gesamten Studiengang, die ich mir jetzt im Moment teile mit meinem Kollegen Und da ist auch nicht mehr zu machen. Also mehr gibt es einfach nicht, weil in dem Moment, wo wir mehr Stellen bekommen, hat die allgemeine Erziehungswissenschaft weniger Stellen. Und da beschweren sich dann natürlich diejenigen, die eben die allgemeine pädagogische Ausbildung der Lehrer vorantreiben müssen. Riesenproblem, vor allem auch deshalb ein Problem, weil auch an dieser einen Stelle permanent gegraben wird von den Fachdidaktiken, die immer wieder sagen, Mensch, wir machen doch auch was mit Medien, warum kriegen wir nicht die Hälfte der Stelle? Und da muss man wirklich sagen, unser Chef ist ja derzeit der Herr Thomas Knaus, der das auch hier veranstaltet. Der hat gekämpft wie ein Raubtier, dass wir unsere Stelle behalten konnten diesen Sommer. Sonst wäre die Medienpädagogik völlig brachgelegen. Dann wäre einfach gar niemand mehr da gewesen. Sehr, sehr problematisch eben. Ich habe Ihnen die Gründe erläutert, warum wir finden, dass es eben nicht rein zu den Fachdidaktiken abwandern sollte. Ja, ein weiterer Widerstand, den wir versuchen zu überwinden, ist das, was auch schon angesprochen wurde. Also kann eigentlich dann am Ende an jeder Schule ein Medienpädagoge sein? Nein, man wird eben leider nicht nach dieser Qualifikation eingestellt. Das ist eben nur die Erweiterung und wird in der Fächerkombi nicht geführt. Und was auch sehr schade ist, es gibt zwar einen sogenannten Notenbonus, ich weiß nicht, ob der in Hessen auch für manche Fächer existiert. Also es bedeutet, wenn Sie irgendein Mangelfach haben, bekommen Sie am Ende auf Ihren Schnitt aus ersten und zweiten Staatsexamen noch was abgezogen. Medienpädagogik gibt ganze 0,15, aber nur, wenn Sie Gymnasial- oder Realschullehrer sind. Das empfinden wir natürlich auch als Ungleichbehandlung. Warum ist es bei den Mittelschulen und bei den Grundschul- und Berufsschullehrern und so weiter nicht so? Und sind da auch immer wieder am Vorsprechen im Kultusministerium, wo keine zufriedenstellende Antwort geliefert wird. Drücken wir es mal so aus. Das sind eben Widerstände, die wir überwinden wollen. Wir fühlen uns manchmal wie er, wie Chuck Norris, wenn wir wieder um unsere Stellen kämpfen oder um den Notenbonus. Ja, das stimmt, dann war es jetzt eigentlich eine ganz, ganz schlechte Metapher. Also wir würden uns gerne so fühlen. Genau. Ich möchte Ihnen kurz mein Fazit sagen für den Erweiterungsstudiengang Medienpädagogik. Das meiste wurde auch schon angesprochen. Also natürlich hoffen wir, dass insgesamt die medienpädagogische Ausbildung viel mehr und viel basaler verankert wird für wirklich alle Lehramtsstudierenden. Wir wollen aber unbedingt, dass die Expertenausbildung beibehalten wird, weil wir schon denken, dass diese Multiplikatoren nur dann wirklich gut arbeiten können, wenn zwar eine basale Grundbildung vorhanden ist, aber es braucht eben immer die, die schon noch mal ein bisschen drüber hinausschauen können, so diese Leuchtturmfunktion quasi haben und eben das Ganze überblicken können. Wir denken, wir haben einen Studiengang geschaffen, wo wirklich Theorie und Praxis gut miteinander verknüpft ist und wo dadurch auch wirklich Qualifikationen erworben werden können, die eben auch auf andere Anforderungen in der Schule vorbereiten. Also zum Beispiel kann ich aus meinem eigenen Referendariat sagen, ich hatte viel weniger Angst, in die Klassen zu gehen und zu sagen, so und jetzt ziehen wir mal ein Projekt durch und machen was, wir nehmen an dem Wettbewerb teil. Weil man einfach schon diese Praxiserfahrung hat, wo man auch begleitet wurde und wo man wirklich lange Zeit völlig auf sich gestellt war und am Ende, also wir hatten bis jetzt nur einen Totalausfall. Alle anderen Projekte, die bisher durchgeführt wurden und es waren wirklich sehr, sehr, sehr viele, sind in der Regel gut bis sehr gut gelaufen, weil eben auch die Planung einfach gut war. Wir haben auch ein Fazit von Studierenden noch vorbereitet. Und zwar haben wir 4 Studierende befragt, die jetzt in diesem Sommer Examen geschrieben haben. Haben sie aus dem Examenskurs kurz rausgezogen und haben gesagt, beantworte doch bitte mal Fragen zu Medienpädagogik. Fairerweise muss ich sagen, sie haben die Fragen vorher schriftlich erhalten. Es war nicht ganz spontan. Ich glaube, dann wäre es nicht so flüssig gewesen. Aber das möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Einmal aufs Fazit.
Zwei Aspekte entscheidend. Zum einen ist die Beschäftigung mit der digitalen Lebenswelt der Schüler. Die Schüler arbeiten oder sind mehr und mehr mit digitalen Medien beschäftigt und im Studiengang beschäftigt man sich da einfach mit Wirkungen von diesen Medien und das ist interessant, da auch dran zu bleiben, auch dann über Studium hinaus. Der zweite Aspekt ist die Didaktik, die durch Medien einfach bereichert wird, durch digitale Medien bereichert wird und sich damit auseinanderzusetzen, Chancen Gefahr zu erfahren und Risiken abzuschätzen, das, finde ich, bringt mir doch in meiner Arbeit einen großen Mehrwert.
Ich Wirtschaftsinformatik als Zweifacher hoffe ich, dass ich mir da irgendwie einen zündigeren Medieneinsatz Unterricht aneignen kann. Und ja, weiterhin denke ich auch, dass es die Medienkompetenz mit dem Unterricht und nicht nur Wirtschaftsinformatik Unterricht, sondern auch beim nächsten Wirtschaftsunterricht durch die Theorien, die wir gelernt haben, gefördert wird. Für mich ist der Mehrwert in dem Studiengang, dass ich zum Beispiel als fertiger Lehrer, der im Lehrerkollegium sitzt, das diskutiert darüber, welche neuen Medien angeschafft werden sollen. Smartboards, sonstiges, welche Ausstattung brauchen wir. Und da bringt mir das Wissen, das ich hier erworben habe, auf jeden Fall ganz viele Argumentationshilfen. Auch gegenüber dem Sachaufwandsträger, der zum Beispiel irgendwas anschaffen will, weil er sich das in den Kopf gesetzt hat und wir das in der Schule gar nicht brauchen. Oder umgekehrt, wir brauchen irgendwas, wenn wir es nicht anschaffen. Zweiter Punkt, der geht in die gleiche Schiene, wenn es um die Erstellung von einem Mediencurriculum geht, was welche Schüler in welcher Jahrgangsstufe lernen sollen, dann kann man doch ganz gut argumentieren mit irgendwelchen Größen aus dem Bereich der Medienpädagogik. Und das wird einem leichter, wenn man sich davor mit auseinandergesetzt hat. Mein persönlicher weiterer Mehrwert hat was mit Erziehung und Schülern zu tun. Ich kriege einen viel größeren Bezug zum Medienverhalten unserer Schüler. Und in dem Moment, wo die Schüler merken, ich bin kompetent in irgendwas, glauben die mir auch viel mehr. Dann vertrauen die mir viel mehr. Und dann kann ich viel einfacher pädagogisch wirken, was das betrifft. Und der letzte Punkt, was mein persönlicher Mehrwert in der Schule ist, wenn ich Eltern richtig beraten will bei Problemen mit dem Umgang mit Medien, dann brauche ich bestimmte Medienkompetenz. Und diese Beratungsfähigkeit erwerbe ich eben dadurch, dass ich an so einem Studiengang teilnehme.
Definitiv mehr Praxisbezug. Also ich habe im Realschullehramt Deutsch und Geografie studiert. Und in Deutsch fehlt mir grundlegend die Praxis durch das Studium, das ist sehr schade. In Geografie war es ein bisschen besser, was die Medien im Unterricht betrifft, aber der weitere Studiengang hat halt noch viel mehr Möglichkeiten gezeigt, wie man Medien im Unterricht einsetzen kann und auch weggehen kann von diesem klassischen Gebrauch von Medien mit ich zeige mal einen Film, sondern wir untersuchen einen Reality-TV. Sendungen selber und spielen die vielleicht auch nach, um hinter die filmischen Mittel zu kommen.
Also, ja, man muss auf jeden Fall dedizierte Umgang und das auch wissenschaftlich fundiert, wie man Medien einsetzt. Und ja, wie Medien auf Schüler wirken und vor dem Hintergrund, welche Themen man noch ansprechen. Halten Sie den Erweiterungsstudiengang für eine sinnvolle Ergänzung zum regulären Lehramtsstudium? Warum? Ich halte nicht nur für vernünftige Ergänzung, ich würde das, meiner Meinung nach, sollte das als Pflichtprogramm eingeführt werden für jeden Lehramtsstudium. Also ich halte den Erweiterungsstudiengang für eine sinnvolle Ergänzung.
Definitiv, weil man viel mehr Praxisbezug bekommt. Deutschlandweit wird der Erweiterungsstudiengang an 3 Universitäten angeboten. Halten Sie es für sinnvoll, ihn flächendeckend einzuführen? Definitiv. Also wir haben neulich gelesen, dass nur 120 Medienpädagogen in Bayern tätig sind an Schulen. Und bei einer großen Schülerzahl ist es natürlich definitiv zu wenig.
Also ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, ihn flächendeckend einzuführen, weil Medienkompetenz ein unheimlich großes Thema ist. Schüler gehen in ihrem Alltag sehr viel mit Medien um und deshalb sollten Pädagogen auch definitiv damit geschult werden und da auch auf dem aktuellen Stand bleiben. Die flächendeckende Einführung ist vor allem interessant für ausgebildete Lehrer. Wir haben in ganz Deutschland ausgebildete Lehrer sitzen, die auf ihrem Wissen von vor 10, 20, 30, 40 Jahren sitzen. Manche schaffen tatsächlich die 40. Und die Medienlandschaft. Landschaft um sie herum ist explodiert in den letzten 15 Jahren. Aus dem Grund wäre es notwendig, wenn ich diese Lehre auch erreichen will, diese Lehrkräfte, dass die Medien kompetent unterrichten können, wäre es notwendig, dass man diesen Studiengang wirklich eigentlich an jeder Universität anbietet, die irgendwo greifbar ist.
Eine flächendeckende Einführung des Erweiterungsstudiengangs Medienpädagogik finde ich durchaus sinnvoll. Allerdings fände ich es noch besser, wenn die Medienpädagogik, also die Medienerziehung und die Mediendidaktik viel mehr verstärkt im normalen Lehramtsstudium ihren Platz finden würden, sodass alle Lehramtsstudenten wirklich von diesen Angeboten profitieren könnten und nicht nur Einzelne, die sich bewusst dafür entscheiden, dann die Potenziale von vor allem digitalen Medien nutzen.
Okay, damit haben Sie nicht nur unser Fazit, sondern auch das von einigen Studierenden erhalten. Jetzt würden wir Sie einfach gerne fragen, sind wir denn auf dem richtigen Weg mit unserem Studiengang? Sie sind ja hier das Fachpublikum, die aus ganz verschiedenen Ecken kommen, ganz verschiedene berufliche Ecken, glaube ich auch. Wir möchten ja einen zukunftsfähigen Studiengang und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn von Ihnen außer den Fragen eben auch noch Anregungen kommen.
Zwischen dem eigenständigen Studiengang Medienpädagogik für ein paar, die sich dafür entscheiden und wissen, ich habe davon nichts, interessiert mich halt, und eben der Integration in die Ausbildung der einzelnen Fachdidaktik. Also ich, dass natürlich an jeder Schule jemand wirklich ausgebildet ist, dass er ein Steckenpferd ist, dass er, wie der ältere Herr hat gesagt, ich bin da kompetent, ich kann Eltern beraten, ich kann die Schule...
Ganz kurz, übrigens auch eben einer, der sich bereits im Beruf befindet, an der Mittelschule in Neuendettelsau.
Darum sage ich.
Genau.
Und wie gesagt, das ist sicher ein charmanter Aspekt irgendwie, das wir haben. Auf der anderen Seite, der Deutschlehrer, der Geschichtslehrer, der nicht so viel mitkriegt, gerade in Deutsch wurde ja angesprochen, da war das eben nicht so sehr integriert in die Ausbildung. Der steht nachher in der Schule und müsste sich das noch zusätzlich aneignen im laufenden Betrieb. Das fällt schwer, also bleibt man bei Tafelbild und wir schauen mal einen Film. Und da ist die Frage so ein bisschen, wo liegt wirklich das größere Potenzial?
Ja, ich sage einfach ganz kurz dazu was. Also es ging jetzt eben nochmal drum, wo liegt das größere Potenzial, wenn man eben eine Grundbildung für alle Lehrämter macht, für alle Lehramtsstudierenden oder wirklich diese Experten ausbildet. Wir denken, es muss beides sein. Also wir glauben nicht, dass es klappt, wenn es für alle ist, weil dann ist es doch wieder so, dass alle sagen, naja gut, dann macht es halt der andere. Warum ich? Und wir denken eben schon, wenn dann diese Multiplikatoren an den Schulen sind, dass das Ganze nochmal einen ganz anderen Zug bekommt, dass da eben dann doch nochmal jemand dahinter ist, der eben auch wirklich sagen kann, Leute, ich kenne mich da aus, ich kann euch auch anleiten, ich kann euch helfen. Ich glaube, das ist auch oft ganz wichtig, dass dann eben auch die Kollegen wissen, da ist ein Ansprechpartner und den können wir auch mal fragen. Und es ist eben nicht der Mathelehrer, der irgendwie jetzt häufiger sein Tablet mitbringt und man gar nicht so ganz mitbekommt, was kann der eigentlich, was kann der nicht. Unsere Studierenden haben das Staatsexamen am Ende und das ist eigentlich dann doch die Qualifikation, dass man sagen kann, der hat da was gelernt und wird es dann eben auch weitergeben können.
Verlängert sich die Regelstudienzeit der Studierenden, wenn sie zusätzlich Medienpädagogik
haben? Ja, die Regelstudienzeit verlängert sich, damit auch die BAföG-Zahlung um 2 Semester.
Ach so.
Genau. Es sind nur 2 Semester. Wir sagen ja, eigentlich braucht man 4 Semester. Diese 4 Semester sind gerechnet, wenn man es schon während des regulären Studiums studiert. Wenn man wirklich erst danach anfängt, also wenn man zuerst das Fächerexamen macht, dann brauchen manche auch nur 2 Semester. Wir persönlich raten immer davon ab, weil wir sagen, wir können nicht in 2 Semestern so viele Seminare anbieten, dass sie wirklich einen umfassenden Überblick erhalten. Aber so rechnet eben auch das BAföG-Amt und die Studentenkanzlei und sagt, also wenn man es am Ende dranhängt, müssen 2 Semester reichen. Haben Sie Anregungen, Kritik? Wir sind da wirklich auch sehr, sehr froh, wenn eben mal, wir sind ja oft schon betriebsblind, wenn wir da in unserem Studiengang so festhängen und insofern sind wir natürlich auch froh, wenn mal kritische Stimmen zu Wort kommen. Ja.
Ja, Sie haben gesagt, dass die Rektoren da quasi das entscheiden, was dann am Ende derjenige, der Ausgebildete, der macht. Wenn ja, also das Anregung vielleicht Veranstaltungen für Rektoren, war ganz sinnvoll, dass die auch wissen, was sie eigentlich da nicht machen, nicht nutzen.
Also es geht darum, dass man dann die Rektoren auch fortbilden könnte eigentlich. Was macht dieser Studiengang? Wäre es sicherlich sehr, sehr sinnvoll. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, fällt mir gerade keine Option ein, wo wir eingreifen könnten. Aber an sich stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Also ich werde es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten und das Ganze auch mal mit den Kollegen diskutieren, wie man da an diese Ebene wieder rankommt. Ich persönlich habe mir zum Beispiel auch schon gedacht, im Grunde müssten auch die Seminarlehrer einfach ganz dringend fortgebildet werden, weil oft sind eben die Seminarlehrer für ihre Referendare die Vorbilder, die Multiplikatoren eben. Und ich glaube, wenn der Pädagogik-Seminarlehrer ein guter Medienpädagoge wäre, dann würden auch die Referendare da um einiges besser schon ausgebildet sein. Aber auch das war sogar schon in der Diskussion mal bei uns an der Uni, da war ein großer Expertenkreis und so weiter und so fort. Es war dann ein Vorschlag unter vielen, der dann doch wieder versagt ist. Ich denke, alles, was dann irgendwie Geld kostet und eine Änderung der Infrastruktur voraussetzt, wird erstmal generell relativ schnell niedergebügelt. Das werden Sie sicherlich auch kennen aus dem Bereich, aus dem Sie stammen. Na gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich zuerst mal ganz herzlich bei der Frau Dasso, weil sie so fleißig hier immer zum absolut richtigen Moment die Folien weitergemacht hat und sich eben auch wirklich sehr, sehr gut hier vorbereitet hat, mich unterstützt hat. Das finde ich ganz toll. Und um zur letzten Folie zu kommen, ich würde mich natürlich unglaublich freuen, wenn dieser Vortrag jetzt nicht nur für Sie Information und für mich Reflexion gebracht hätte, sondern vielleicht auch Anregung dahingehend, dass wir auf der nächsten Framediale vielleicht schon einen Vortrag hören von jemandem aus Frankfurt, der sagt, ich möchte mal was über einen Studiengang sagen, der hier die Lehrer medienpädagogisch fortbildet. Wäre doch ein ganz nettes Bild, mit dem der Kollege dann einsteigen könnte. Ich bedanke mich bei Ihnen und falls Sie eben noch weitere Fragen haben, Sie können gerne eine Karte mitnehmen, jederzeit E-Mails schreiben, auf die Website von unserer Uni schauen und sich die Projekte anschauen. Und ich bedanke mich ganz, ganz arg für die vielen Fragen und das lange Zuhören.